Sie haben sich mit einem ganz politischen Thema ja auf die Ausschreibung des Wettbewerbs bei uns gemeldet. Also Sie sind mit lesbischen Frauen in Kontakt getreten, die aus Ländern kommen, in denen Homosexualität unter Strafe steht. Was hat Sie zu diesem Thema geführt?
Also ich fand es sehr spannend, dass man eben auf bestimmten Online-Dating-Plattformen sozusagen den Ort einschränken kann, in dem man sucht, und habe dann direkt gedacht, das ist total spannend, um eben in Kontakt zu treten mit Menschen, die homosexuell sind in Ländern, in denen das unter Strafe steht, und habe dann alle möglichen Länder durchforstet nach Leuten und habe sofort meinen Rechercheauftrag auch öffentlich gemacht und habe irgendwie ein bisschen erzählt davon, dass ich gerne ein Hörstück schreiben würde. Damals war noch nicht so ganz klar, Hörstück oder Theaterstück.
Mhm.
Also es war sozusagen ein bisschen auch über das Medium eigentlich, dass ich so spannend fand, dass es auf einmal ein Medium gibt, wo man mit solchen Leuten kommunizieren kann, die eigentlich total versteckt sind in einer Gesellschaft.
Können Sie ganz kurz noch einmal sagen, wann Sie mit dieser Recherche begonnen haben und in welche Richtung das auch ging? Also war Ihnen von Anfang an klar, dass es über diese Dating-Plattformen läuft?
Ja, also zuerst war es ein Versuch. Ich habe gedacht, ich probiere mal, ob ich es schaffen werde, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ich wollte explizit über Frauen sprechen, weil man viel über schwule Männer spricht, aber wenig über lesbische Frauen in Ländern, in denen Homosexualität verboten ist. Oft sind auch die Gesetze dann anders. Also es kann schon sein, dass Gesetze für Frauen oft weniger streng sind als für homosexuelle Männer. Und ich fand irgendwie wichtig, diesen Frauen eine Stimme zu geben. Und ich war wahnsinnig berührt davon, dass ich in Kontakt gekommen bin mit zweien eigentlich. Und Sie haben mich gefragt, wann?
Genau.
Vor fast 2 Jahren eigentlich jetzt. Die Gespräche haben circa ein Jahr oder so gedauert, immer wieder.
In welcher Form hat dieser Austausch stattgefunden? Also wie hat das angefangen und wie hat sich das dann auch entwickelt?
Also anfänglich habe ich sehr vielen Leuten geschrieben, eine E-Mail, die sozusagen alle bekommen haben, in der drin stand, dass ich eine Recherche mache. Dann habe ich kurz mit denen über diese Plattform geschrieben und meistens dann versucht, mit ihnen zu skypen oder bin umgestiegen auf Facebook oder andere soziale Medien. Also den meisten Kontakt hatte ich mit 2 Frauen, die auch in dem Stück dann vorkommen, anonymisiert mit anderen Namen. Also mit der einen, die ist gerade auf der Flucht gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich weiß im Augenblick nicht, wo sie ist. Mhm. Die war zu dem Zeitpunkt auf der Flucht zwischen dem Iran und sie wollte nach Kanada. Zu dem Zeitpunkt war sie in der Türkei. Das war vor circa einem Jahr.
Mhm.
Mit der habe ich vor allem geschrieben. Mit der zweiten habe ich geskypt nach Bangladesch. Die ist immer noch in Bangladesch. Und das kommt auch in dem Stück vor, also ganz am Ende des Stücks. Es kam zufällig jetzt vor nicht allzu langer Zeit zu dem Zufall, dass sie in Europa war und auch in Wien war. Und ich habe sie getroffen bei mir zu Hause. Und wir haben miteinander auch in echt gesprochen.
War es am Anfang schwierig, denn mit diesen Frauen in Kontakt zu treten? Also gab es von deren Seite auch Bedenken, überhaupt mit ihnen zu sprechen und das ja auch dann in so eine Form öffentlich zu machen direkt?
Mhm. Grundsätzlich, ich habe ja von vielen Frauen auch keine Rückmeldung bekommen. Das heißt wahrscheinlich für viele schon. Für die beiden, mit denen ich gesprochen habe, weniger, weil beide Aktivistinnen sind. Beide sind aktivistisch tätig. Die eine war deshalb auch im Gefängnis im Iran und ist jetzt auf der Flucht deshalb. Die zweite weiß, dass sie unter Druck steht, und zwar noch viel stärker durch ihre Arbeit dort. Die macht Aufklärungsarbeit über Hygiene, über sexuell übertragbare Krankheiten, über Gender, Frauenrechte in Bangladesch. Also die eine war sowieso sozusagen nicht mehr im eigenen Land und die andere ist mit ihrer alltäglichen Arbeit wahrscheinlich sogar mehr unter Druck als damit mit mir sozusagen im Ausland über ihre Erfahrungen zu sprechen. Beziehungsweise ich habe beiden auch gesagt, ich möchte gerne ihre Namen anonymisieren und beide wollten das auch.
Sie haben jetzt gerade schon die Erfahrungen angesprochen, die die beiden gemacht haben. Können Sie ein bisschen beschreiben, auf welche unterschiedlichen Geschichten und eben auch Erfahrungen Sie bei dieser Recherche gestoßen sind?
Ja, also das Berührendste kommt in dem Stück vor. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass es was ganz anderes ist, theoretisch über Dinge online zu lesen oder sich über Dinge zu informieren, als dann mit Leuten real zu sprechen. Oft ist die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung auch ganz anders. Also wo ich denke, jemand ist auf jeden Fall diskriminiert worden, sagt sie, nein, sie erfährt ganz wenig Diskriminierung in Bangladesch. Das kommt einfach auch ganz stark natürlich auf die Art drauf an, was man als Diskriminierung wahrnimmt. Was ich als Diskriminierung wahrnehmen würde, ist vielleicht was vollkommen anderes, aber sozusagen auch was dadurch für manche Alltag ist, steht im Kontrast zu dem, was für mich vielleicht ein Alltag ist oder so. Ja. Das war eine starke Erfahrung.
War es für Sie von Beginn an die Idee, dieses Thema dann auch künstlerisch zu bearbeiten? Also war etwa klar, dass Sie es für ein Hörspiel aufbereiten wollen oder kam die Vorstellung, wie dieses Thema eben künstlerisch bearbeitet werden kann, dann erst später dazu?
Ich wollte von Anfang an künstlerisch dazu arbeiten. Mir war nicht ganz klar, ob es ein Hörspiel oder ein Theaterstück werden sollte. Und auch die Form von dem Stück, dass das jetzt so eine Collage geworden ist, wie das geworden ist, war mir auch nicht klar von Anfang an. Das ist entstanden durch die Arbeit oder die Recherche oder die Gespräche. Und einfach auch diese, in dem Stück ist es ja so, dass einerseits die Gespräche zwischen uns vorkommen und andererseits immer wieder nebenher Informationen, so sehr nüchterne Informationen dazukommen, wie aneinander gestückelt. Und es war im Grunde die Erfahrung, die ich gemacht habe, vorm Computer sitzend, während ich mit denen gesprochen habe, habe ich natürlich auch gegoogelt und Zeitungsartikel gelesen und Gesetzestexte gelesen. Und davon sind Versatzstücke auch in das Stück mit eingeflossen.
Welche Rolle spielte das Hörspiel bisher für Sie? Also war das jetzt Ihre erste praktische Erfahrung mit dieser Form? Sind Sie ein großer Hörspielrezipient ansonsten?
Ich studiere Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Das erste Mal in einer produzierenden Form bin ich circa vor 2 Jahren mit dem Hörspiel in Kontakt gekommen über eine Vorlesung dort bei Robert Wölfel. Nach dieser Vorlesung kam es dann dazu, dass ich immer wieder auf den Hörspieltagen war in Österreich, in Niederösterreich. Mhm. Da werden einmal im Jahr von sämtlichen deutschsprachigen Hörspielmacherinnen und Machern bzw. Radiostationen Hörspiele gezeigt. Und ich hatte das Glück, auch immer wieder kurze, selbstgemachte Hörspiele zeigen zu dürfen. Das war der größte Kontakt, den ich mit Hörspiel hatte. Ich habe nie so professionell ein Hörspiel gemacht. Also die selbstgemachten Hörspiele waren zu Hause unter der Decke mit einem Zoom-Audiorekorder selbst geschnitten und selbst zusammengemontiert und selbst mit Musik hinterlegt oder mit Geräuschen hinterlegt. Ich habe nie in der Größenordnung vorher mit Hörspiel gearbeitet.
Also gerade wenn man das unter der Decke macht mit so einem kleinen Aufnahmegerät in der Hand, scheint da ja doch ein großer Reiz irgendwie dahinter zu stecken. Was ist für Sie interessant an dieser Hörspielform?
Ich höre wahnsinnig gern Radio. Ich bin aufgewachsen ohne Fernseher. Ich glaube, ich bin einfach ein wahnsinnig auditiver Mensch und ich höre unglaublich gern Hörspiele, auch zu Hause, schon immer. Als Kind zeichnend und später kochend und dann irgendwann auch einfach nur so im Wohnzimmer. Wenn man die Zeit dazu findet, ist das, finde ich, was Großartiges, weil man einfach auch nochmal die Möglichkeit hat, sich die Bilder im Kopf zu machen. Mehr als in der Literatur kann man im Hörspiel Leute dazu zwingen, einer Stille lang zuhören zu müssen oder sich einer Emotion stärker auszusetzen. Aber es ist noch immer sehr viel Freiheit, anders als im Film, sich die Figuren und die Gesichter und die Situationen selbst vorzustellen.
Sie haben vorhin ja auch gesagt, dass Sie zuerst überlegt hatten, ob Sie dieses Thema im Hörspiel oder im Theater nochmal aufgreifen wollen. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass es eine Hörspielarbeit geworden ist?
Ich denke, am Computer, über Skype, über diese sozialen Medien, ich glaube, das ist eine wahnsinnig zweidimensionale irgendwie Erfahrung. Und darum hat es viel mehr Sinn gemacht, ein Hörstück daraus zu machen, weil es gibt sozusagen keine dritte Dimension, es gibt keine tatsächliche Interaktion, beziehungsweise es gab sie dann schon, aber viel später, eigentlich nachdem der Text entstanden ist, habe ich mich real mit der einen der beiden Frauen getroffen. Und das ist jetzt am Schluss nochmal eingeflossen in den Text, aber der Text war eigentlich schon zu dem Zeitpunkt an einem Stadium, wo ich gedacht habe, er ist fertig. Und ich habe ihn auch geschickt gehabt, ohne der letzten Szene, in der die Frau dann real vorkommt. Das heißt, es gab nie einen realen Kontakt und es hat einfach Sinn gemacht, das nur auditiv zu zeigen und nicht mit Bildern.